Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die parteipolitische Polarisierung kontaminiert mittlerweile alle Träger, Verfahren und Institutionen der amerikanischen Demokratie. Republikaner und Demokraten stehen sich im Bund und in den Einzelstaaten wie verfeindete Stämme gegenüber. Unwillig zum Kompromiss, dem Herzstück des politischen Systems. Das schreibt der Politikwissenschaftler Professor Stefan Bierling in seinem neuen Buch »Die Unvereinigten Staaten«. Die USA, so die Diagnose, sind in einem Ausmaß zerstritten wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. In dieser Folge unseres Podcasts und wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA wollen wir genauer auf den Zustand der amerikanischen Politik und Gesellschaft schauen. Und wir tun das mit eben jenem Stefan Bierling. Der US-Experte ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg und hat längere Zeit in den USA gelebt und geforscht. Er wird uns erläutern, warum dort der politische Diskurs inzwischen so verroht ist und wieso die Polarisierung zwischen den politischen Lagern die amerikanische Demokratie lähmt und gefährdet. Er wird uns sagen, welchen Anteil bestimmte Akteure an dieser Entwicklung haben und welche Möglichkeiten es gibt, diesen Trend wieder umzukehren. Und natürlich blicken wir mit ihm auf die anstehende Wahl und die möglichen Folgen einer Präsidentschaft von Kamala Harris bzw. Donald Trump. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit Professor Stefan Bierling. Hallo Herr Bierling und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich grüße Sie.
Herr Bierling, wir beginnen unsere Podcasts immer mit einer Art Aufwärmrunde. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren. Einverstanden?
Okay, und das soll ich hinkriegen. Ich bemühe mich.
Da bin ich sehr optimistisch. Ich befasse mich wissenschaftlich mit der US-amerikanischen Politik, weil...
Weil es das faszinierendste Thema auf diesem Planeten ist. Es ist die Politik einer Weltmacht und die USA und ihre Außenpolitik, aber auch ihre Innenpolitik berührt im Grunde jedes Land und fast jeden Menschen auf diesem Planeten.
Was mich an den USA immer wieder überrascht, ist...
Die neuen Dinge, die man lernt. Das ist eben nicht wie in Deutschland ein System, das auf einer Verfassung beruht, die dauernd geändert wird, angepasst wird, wo es Geschäftsordnungen der Bundesregierung gibt und die 50. Ausführungsbestimmung von Gesetzen, sondern es basiert auf Präzedenzfällen und wir lernen jeden Tag irgendwas Neues über die USA, selbst wenn wir uns nur peripher damit beschäftigen.
Mein Lieblingsort in den USA ist?
Natürlich, es gibt nur einen Ort, das North Rim, vom großen Grand Canyon. Das ist das Eindrucksvollste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und dort oben in der Blockhütte zu sitzen, ohne viele Menschen und runterzuschauen auf Hunderttausende, Millionen Jahre von menschlicher Entwicklung, Geologie, das ist wirklich das Fantastischste, was es nicht nur in den USA, sondern auf dem Planeten gibt.
Herr Bierling, Sie haben jüngst ein neues Buch zur US-Politik veröffentlicht. Es trägt den Titel »Die Unvereinigten Staaten«. Warum dieser Titel?
Weil das kennzeichnende Merkmal des politischen Systems im Jahr 2024 ist. Amerika ist so polarisiert anhand parteipolitischer Linien wie zu keinem anderen Zeitpunkt in seiner Geschichte. Und diese parteipolitische Spaltung durchdringt jeden Lebensbereich in der Gesellschaft, zum Teil auch in der Wirtschaft, aber vor allem in der Politik, in den Institutionen, in den Prozessen. Und das ist wirklich das Neue in den USA. Im Grunde können Sie alle Einführungsbücher, mit denen ich noch groß geworden bin, ins politische System der USA und die ich selbst unterrichtet habe, heute in die historische Sektion Ihrer Bibliothek verbannen oder gleich den Müll geben. Die erklären nichts mehr, wie Amerika heute funktioniert. Und deshalb mein Versuch, mir selbst nach 40 Jahren wissenschaftlicher Beschäftigung mit Amerika nochmal so wirklich klar zu werden, was hat sich geändert, wie funktionieren und vor allem, wie funktionieren die USA heute nicht.
Und wenn Sie das nochmal mit zwei, drei Beispielen nur ganz kurz konkret machen können, was hat sich geändert? Sie sagen die parteipolitische Polarisierung, inwiefern?
Die Parteien sind heute der entscheidende Marker, wenn man so will, der Selbstdefinition der amerikanischen Bürger. Es gibt im Grunde nur noch zwei gigantische Stammwählerschaften. Es gibt kaum mehr Wechselwähler. Und diese Stammwählerschaften sind parteipolitisch völlig sortiert in liberale, linke Demokraten und in konservative, heute muss man sagen, Trumpisten. Und das durchzieht alle Lebensbereiche. Ein Beispiel. Wir haben Umfragen, die zeigen, dass die Demokraten im Moment die Wirtschaftslage recht positiv einschätzen. 40, 50, 60% sagen, die Wirtschaft läuft gut. Bei den Republikanern sind es 10 bis 15%. Obwohl beide Seiten die gleichen Daten haben, die gleichen Wachstumszahlen des Bruttoinlandsprodukts, die gleichen Inflationszahlen, die gleiche Defizitquote wird ihnen mitgeteilt. Und trotzdem sieht man alles durch die parteipolitische Brille und richtet seine eigene Beurteilung der Wirtschaftslage danach aus, ob ein Demokrat, also in diesem Fall ein Mann noch der eigenen Partei, im Weißen Haus sitzt oder ob dort ein Oppositionspolitiker sitzt. Und das bestimmt alles. Und das können Sie durchdeklinieren durch die gesamten USA, durch alle Prozesse und durch alle Institutionen.
Wenn Sie auf die Ursachen dafür schauen, also dass diese parteipolitische Polarisierung so bestimmt in den USA der Gegenwart ist, was sind die vielleicht 2, 3 entscheidenden Ursachen dafür?
Da müssen wir ein bisschen in die Geschichte gehen, weil sich diese Polarisierung zwischen den Parteien reingefräst hat ins politische System und in die Gesellschaft über 30, 40 Jahre. Trump ist der Profiteur dieser Polarisierung. Er verschärft sie enorm, aber er war nicht der Auslöser. Der Auslöser ist, wenn man es ganz banal sagen will, eine Entwicklung in der Gesellschaft, die wir auch in europäischen Gesellschaften sehen, wo seit den 60er Jahren eine große Tendenz hin Liberalisierung, Emanzipierung von Gruppen, Individualisierung stattgefunden hat und wo die dereinst doch recht formierte Gesellschaft der USA wie in Europa aufbricht. Das heißt, viele profitieren von diesem dramatischen Wandel. Frauen, die früher ja nicht mal ein Konto eröffnen durften, auch in Deutschland nicht, bis in die 70er Jahre. Die Schwarzen in den USA, die in den Südstaaten nicht mitsprechen durften und nicht mal wählen durften. Aber auch viel besser Ausgebildete haben heute mit diesem rapiden Wandel, der alle unsere Gesellschaftsbereiche durchdringt, Vorteile, weil sie Sprachen können, weil sie international vernetzt sind, weil sie mit diesem Wandel auch ja besser zurechtkommen, weil sie ihn miterleben. Andere Kreise fühlen sich überrollt von diesem Wandel und wollen am Bewährten festhalten. Das macht nicht die eine Seite moralisch besser und die andere Seite moralisch schlechter, aber es spaltet die Gesellschaft, in welche die diese Entwicklungen als Befreiung, als Chance begreifen und viele, und ich möchte sie gar nicht Verlierer nennen, sondern die Angst haben vor diesem rapiden Wandel. Nehmen Sie die Evangelikalen, also fundamentalistische Christen in den USA, die angesichts dieser Säkularisierung der Gesellschaft, immer weniger Leute gehen in die Kirche, panische Angst haben, ins Hintertreffen zu geraten. Nehmen Sie unsere bekannten älteren weißen Männer, die in der Maloche sind, in den Stahlfabriken oder in der Kohleindustrie, während sich der Rest der Gesellschaft in den Dienstleistungsbereich, in die Informatik und Ähnliches bewegt, die fühlen sich völlig überrannt. Oder nehmen Sie Leute, die auf dem Land leben, die verlieren ihre Kinder quasi, die in die Universitäten gehen, an die Städte und an neue Jobs und zurückbleiben sie, ältere, schlechter Ausgebildete. Das führt zu Panikvorstellungen.
Und wenn Sie mal darauf schauen, Sie haben jetzt Donald Trump schon angesprochen, aber auf andere Akteure auch in der Politik, aber auch vielleicht jenseits der Politik. In Ihrem Buch sprechen Sie da, glaube ich, unter Bezug auf den Soziologen Steffen Mau von Polarisierungsunternehmern. Wie versuchen denn diese Polarisierungsunternehmer von den von Ihnen eben geschilderten Bedingungen zu profitieren?
In der Tat, was ich geschildert habe, sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die alleine noch nicht dramatisch und wahrscheinlich überwindbar wären. Aber dann kommen Politiker daher in den USA und sehen, dass sie mit Themen, die sozusagen an die kulturelle Identität der Bürger appellieren, ja, Spaltungen verschärfen können. Sie prügeln diese Themen in die Gesellschaft rein. Und wie Polarisierungsunternehmer profitieren sie davon, weil das Gefolgschaft und vor allem wirkliches Abstimmen am Wahltag hervorruft. Also, wenn man Abtreibung zum allein entscheidenden Thema macht, Waffenkontrolle oder diese ganze Wokeness-Geschichte, wie es die Demokraten und die Linken tun, dann kriege ich unglaubliche Emotionen in die Politik, unglaubliche Gefolgschaft und das mobilisiert Wähler abzustimmen. Und dass dabei im Grunde die Mäßigung, so ein zentrales Prinzip für jede Demokratie, hinten runterfällt, ist diesen Leuten völlig egal, weil es ihr Wählerpotenzial maximiert und vor allem motiviert, zur Abstimmung zu gehen. Nicht umsonst haben wir heute die höchste Wahlbeteiligung in der amerikanischen Geschichte seit der Einführung des Frauenwahlrechts 1920, aber wir haben die gefährdetste Demokratie. Also hohe Wahlbeteiligung muss nicht immer korrelieren mit Zufriedenheit, sondern kann auch das Gegenteil bedeuten.
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt auf die beiden Parteien schauen, dass die in irgendeiner Form in gleicher Weise verantwortlich sind für diese Polarisierung oder würden Sie da doch unterscheiden?
Ich würde schon unterscheiden. Natürlich sind auch die Demokraten abgedriftet in so eine linke Echokammer. Aber die Demokraten haben den Vorteil, dass sie sehr heterogen aufgestellt sind. Das heißt, die haben bei ihren großen Wählerklientelen von der Wokeness-Gruppe an den Universitäten, den Sozialisten und Bernie Sanders, auch die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter an den großen Seen als wichtige Unterstützer. Und die haben sehr viel praktischere Interessen. Die sind zum Teil auch gegen Immigration sehr stark, die sind für Protektionismus als die anderen Gruppen. Und dann haben sie noch liberale Leute an den beiden Küsten, die im Grunde intellektuell sind, die auf dem Silicon Valley arbeiten, die weltoffen sind. Das müssen sie alles in einer Partei zusammenschmieden, im Zwei-Parteien-System. Und das hält die Demokraten auch intern etwas vielfältig und damit demokratisch mit kleinem D.
Und die Republikaner?
Und die Republikaner sind zunehmend abgedriftet in diesen Zustand, in den sie Trump wirklich übernehmen konnte. Sie sind immer weiter nach rechts gerückt. Sie haben sich parteipolitisch sortiert. Die Konservativen, die früher über beide Parteien verteilt sind, sind jetzt seit den 80er, 90er Jahren nur noch in der Republikanischen Partei. Und da haben Nixon, Reagan, vor allem Newt Gingrich, das durchaus verschärft. Dann hatten wir die Tea Party-Bewegung. Das geht also Schritt für Schritt in diese Selbstsortierung, Radikalisierung der Partei hinein. Und damit war sie weit wundgeschossen, bevor Donald Trump auftauchte und diesen Laden übernehmen konnte. Und Trump hat den Laden wirklich völlig auf sich zugeschnitten. Es ist keine normale Partei mehr, wie wir sie aus unseren Lehrbüchern kennen oder aus anderen Demokratien. Es ist eine Church of Trump, hat sie die New York Times neulich bezeichnet, eine Kirche Trump. Und Trump ist der oberste Messias und Guru und schließt die Reihen hinter sich.
Herr Bierling, nun ist ein gewisses Maß an politischer Polarisierung in einer Demokratie ja durchaus produktiv und gewollt. Parteien sollen sich ja unterscheiden und im demokratischen Wettstreit miteinander konkurrieren. Wo würden Sie denn die Grenze ziehen zwischen einer gesunden Polarisierung und einer wie in den USA, die aus Ihrer Sicht, Sie haben das auch eben angedeutet, inzwischen sogar die Demokratie gefährdet?
Nun haben Sie sehr deutsch argumentiert, aus der Erfahrungswelt des parlamentarischen Systems der Bundesrepublik, wo Polarisierung oder auch harte Auseinandersetzung kein wirkliches Problem ist. Warum? Weil der Kanzler in der parlamentarischen Demokratie oder der Ministerpräsident oder der Premier immer von der Mehrheit des Parlaments gewählt wird. Das heißt, da spielt Polarisierung keine Rolle, weil Ihre eigene Gruppe im Bundestag mit Fraktionsdisziplin oder Koalitionsdisziplin hinter Ihnen steht. Wir haben ganz andere Probleme in parlamentarischen Systemen. Nur ein Wort, die Zersplitterung des Parteiensystems bringt uns an die Belastungsgrenze. Amerika, on the other hand, ist ein Präsidialsystem. Und im Präsidialsystem gehen die Parteien unterschiedlich in den Wahlkampf. Nämlich der Präsident wird in unterschiedlichen Wahlen und das Repräsentantenhaus und der Senat in separaten Wahlen bestimmt. Das heißt, der Präsident kann nicht immer damit rechnen, in letzter Zeit sogar immer weniger, Mehrheiten im Kongress zu haben. Und da sind parteipolitisch geschlossene Veranstaltungen, Fraktionen, die wirklich diszipliniert anhand von Parteilinien abstimmen, absolutes Gift. Amerikanische Parteien waren traditionell große Zeltparteien, Big Tent Parties.
Also die verschiedene Strömungen miteinander unter einem Zelt vereinigen.
Die Demokraten hatten Konservative und Linke drin, die Republikaner genauso bis in die 80er Jahre. Da war ein Demokrat aus Massachusetts in der Regel sehr viel linker als ein Demokrat aus Texas, der viel ähnlicher war einem Republikaner aus Texas. Das heißt, ein Präsident wie Ronald Reagan konnte sich mit dem demokratischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Tip O'Neill, zusammensetzen. Sie tauschten 20 Minuten Jokes über ihre irische Herkunft aus und dann konnten sie Deals machen, weil sie wussten, beide konnten ihre Parteien mit an den Verhandlungstisch und vor allem an die Abstimmung später bringen.
Und das ist vorbei.
Das ist vorbei. Das ist völlig vorbei. Ich habe eine Zahl im Kopf, mit der ich Sie ganz kurz unterhalten will. 1982 gab es im Repräsentantenhaus von 435 Mitgliedern 344, die ideologisch sich überlappten. Heute gibt es keinen einzigen mehr.
Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit den USA und haben dort auch gelebt und dementsprechend enge Kontakte in das Land. Wenn wir mal auf die persönliche Ebene schauen. Wie ist da Ihr Eindruck? Schlägt sich die zunehmende politische Polarisierung auch in den persönlichen Beziehungen der Menschen untereinander nieder? Ist die Stimmung auch im Alltag in gewisser Weise konfrontativer, gereizter und unversöhnlicher?
Ja, würde ich so sagen. Das erleben wir ja auch in Deutschland, wo etwa die Impffrage oder wie hältst du es mit der Immigration mittlerweile durch Familien geht und auch enge Freundschaften. Das ist in Amerika nicht anders. Ich hatte einen kleinen Vorteil im Gegensatz zu den meisten deutschen Amerika-Forschern, war meine erste große Station als Gastprofessor nicht irgendwie Washington oder New York, also an den liberalen Ostküsten und an den großen Elite-Universitäten, sondern an einem kleinen College im Middle of Nowhere in Texas, Austin College in Sherman, Texas. Und da habe ich kennengelernt eben das Heartland, wie man sagt in Amerika.
Das Herzland. Ja. Genau, aber Sie würden schon sagen, dass es mittlerweile bedeutsamer ist. Ist jemand Republikaner oder Demokrat, dass die Stimmung da nicht mehr so locker ist, sage ich mal, wie vor 20, 30, 40 Jahren?
Absolut. Aus meiner Erfahrungswelt ist das der Fall. Das hat auch damit zu tun, dass sich Amerikaner unterschiedlicher politischer Auffassung kaum mehr begegnen. Die Republikaner leben eher auf dem Land und in den kleinen Städten, die Demokraten in Großstädten. Der Arbeitsplatz, der früher mal sozusagen für solchen Austausch sorgte, separiert sich auch zunehmend. Es war auch ein Problem von uns Politikwissenschaftlern und Journalisten, dass wir das Phänomen Trump nicht wirklich einschätzen konnten, weil die ganzen Journalisten in Washington hockten und in New York und dort nur auf Demokraten und Intellektuelle und gut ausgebildet trafen. Und die Sorgen des mittleren Westens, die Sorgen in den Südstaaten, überhaupt nicht wahrnahmen. Das haben wir ja auch in Deutschland ein bisschen den Fall, dass die Volksparteien eigentlich nicht wirklich kapiert haben, wie die Demokraten in den USA, die eigentlich für die Arbeiter und die einfachen Leute und die Farmer ursprünglich angetreten waren, wo denen wirklich Probleme im wahren Leben begegnen und wo der Schuh drückt. Und was Trump dann gemacht hat mit seinem animalischen Instinkt für Stimmungen zu entdecken, dass dort Leute draußen sind, die verdammt Angst haben in dieser sich so rapide ändernden Welt. Und er halluziniert sie zurück in die 50er, 60er Jahre, als Amerika wirklich groß war, und verspricht ihnen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Auch nicht so anders als das, was bei uns im Brexit passierte oder was die AfD verspricht.
Jetzt haben Sie gesagt, und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass diese Polarisierung eben auch bedrohlich ist für die Demokratie. Und Sie bringen da auch einige Beispiele bzw. Bereiche, die Bürokratie, aber auch die Gerichte. Können Sie uns da vielleicht noch mal einmal in wenigen Sätzen erklären, warum genau Sie sagen, das ist nicht nur eine irgendwie schwierige Polarisierung, sondern das ist wirklich sogar unter demokratischen Gesichtspunkten problematisch. Sie haben mit dem Kongress und den Kompromissen schon angedeutet, aber vielleicht noch einen zweiten Punkt.
Ja, wenn man Gesetze nicht mehr auf normalem Weg verabschieden kann, weil sich die beiden Parteien nicht wirklich mehr darauf einigen können und nicht mehr auf Kompromisse ausgelegt sind, greift man natürlich zunehmend zu anderen Verfahren, Regeln, Normen, andere Dinge durchzusetzen. Das heißt, Präsidenten setzen immer stärker auf Notfallmaßnahmen, auf Verwaltungsdekrete. Die Gerichte, die dereinst sozusagen der letzte Richter waren über die Streitereien der Politik, sind heute auch parteipolitisch sehr eindeutig festgelegt. Gerade der Supreme Court, den Trump mit seinen erzkonservativen Leuten besetzt hat. Und sie mischen sich auf einmal sehr stark ein in eigentlich politisch zu lösende Fragen. Das heißeste Thema im Moment neben der Immigration ist die Abtreibung. Und es ist deshalb so ein heißes Thema, weil der Supreme Court, erzkonservativ besetzt, 2022 entschied, dass das Bundesrecht auf Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimester ausgesetzt wird und an die Einzelstaaten zurückdelegiert wird. Und damit verschärft sich dieser Zwist, der eigentlich weitgehend beigelegt war. Und Polarisierung durchdringt einen weiteren Lebensbereich. Vielleicht noch ein Beispiel. In den USA hängt es heute absolut davon ab, in welchem Bundesstaat Sie leben, wie Ihre persönliche Lebensbereich, wie der geordnet ist. Wenn Sie eine Waffe kaufen wollen, wenn Sie Marihuana rauchen wollen, wenn Sie eine Abtreibung haben wollen, dann ist es ein himmelschreiender Unterschied, ob Sie in Texas oder Mississippi leben oder ob Sie in Kalifornien oder in New York leben. Es sind völlig andere Lebensbereiche, Lebenssphären, die heute dort reguliert sind, mit massiven Konsequenzen für ihre persönliche Wahl, für ihre persönliche Entscheidung.
Also im Grunde verschiedene Amerikas.
Es sind zwei Amerikas, die so stark gespalten sind, auch auf einzelstaatlicher Ebene, wie wir es noch nie gesehen haben, und was dazu führt, und jetzt können wir den größeren Bogen spannen, dass wir nur noch ganz wenige Swing States haben.
Swing States, also Staaten, die wirklich knapp sind, wo die Mehrheiten eng sind und die dann eben jetzt in wenigen Tagen die Präsidentschaftswahl entscheiden werden.
Genau, bei Ronald Reagan waren fast alle Staaten Swing States. Reagan konnte von den 50 Bundesstaaten 49 gewinnen, also jeder war irgendwie gewinnbar. Das ist heute völlig ausgeschlossen, dass Harris oder Trump eine solch große Zahl von Staaten gewinnen. Überhaupt 7 sind nur noch umstritten und in den 7 wird der ganze Wahlkampf stattfinden, da gehen die ganzen Gelder rein für Wahlkampfwerbung. Und tendenziell hat sich das eigentlich immer mehr zugespitzt auf immer weniger Staaten, die im Grunde noch so 50-50 sind, wo man glaubt, Mehrheiten gewinnen zu können.
Vielleicht auch nicht unbedingt so produktiv für eine Demokratie, wenn in den anderen Staaten gar kein Wettbewerb mehr im Grunde da ist, oder?
Absolut. Natürlich müsste so ein Wettkampf national stattfinden. Was er tut, ein bisschen auf der Ebene der Gouverneure und der Senatoren und der Abgeordneten, aber fast überhaupt nicht mehr auf der Ebene des Präsidenten.
Nun treten bei der Präsidentschaftswahl, die haben über die Swing States da schon hingeführt, Donald Trump und Kamala Harris gegeneinander an. Trump kennen wir ja nun. Und ich lehne mich vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass er sich auch im Falle eines Wahlsiegs nicht zum großen Versöhner wandeln wird. Wie aber sieht es mit Harris aus? Glauben Sie, Harris hätte das Zeug dazu und das politische Gewicht, die USA wieder zu Vereinigten Staaten zu machen?
Erst nochmal unterstrichen, was Sie gerade sagten. Trump ist noch viel radikaler, als er 2016 war und in seiner ersten Amtszeit. Und er ist diesmal besser vorbereitet, den Staat wirklich völlig auf sich zuzuschneiden und autoritäre Strukturen einzuführen. Versöhnen kann dieses Amerika niemand. Und wenn wir immer wieder glauben, das könnte eine Person wie Harris oder jemand anders, dann leben wir in der Lala-Welt. Das hat George W. Bush ausgegeben, das hat Obama ausgegeben während ihrer Kandidaturen und Präsidentschaften, und es ist eigentlich immer schlimmer geworden mit der Polarisierung. Nein, die Hoffnung auf die Politiker ist verfehlt. Es muss aus der Gesellschaft kommen, und die Gesellschaft, und das ist vielleicht das Positivste, was ich Ihnen heute erzählen kann, ist weniger gespalten, als die Politiker uns glauben machen und als die Politiker in den letzten Jahrzehnten in die Gesellschaft reingeprügelt haben.
Und inwiefern also?
Wir sehen es an einigen Themen, die mal Spaltthemen waren und die sich völlig verflüchtigt haben. Und das wird vielleicht auch heute wieder stattfinden. Nehmen Sie etwa das Thema der Ehe zwischen Schwarz und Weiß. Das war in den 1950er Jahren noch ein absolutes No-Go-Thema. 4% der Amerikaner, wahrscheinlich auch nicht viel mehr der Deutschen, haben das überhaupt als positiv empfunden. Heute sind es 95%. Das heißt, ein Thema, das die Nation mal sehr bewegt, gespalten hat, ist verschwunden. Was Ähnliches erleben wir beim ganz aktuellen Thema der Abtreibung. Die Republikaner haben nämlich das gekriegt, wofür sie 30 Jahre gekämpft haben, die Abschaffung des nationalen Rechts auf Abtreibung. Und sie merken, in der Politik wie im persönlichen Leben ist es am schlimmsten, wenn man das kriegt, was man sich am längsten gewünscht hat. Dann ist man nämlich furchtbar enttäuscht. Und viele republikanische Frauen finden es heute eine absolute Zumutung, dass einige durchgeknallte Fundamentalisten ihre Moralvorstellungen über die republikanische Partei und den Supreme Court verbindlich festschreiben wollen für die USA und vor allem für ihre Bundesstaaten. Und wir hatten einige Volksabstimmungen. Die Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten kennt dieses Instrument, wo selbst in superkonservativen Staaten wie Kansas oder Kentucky die Mehrheit der Bürger eine liberale Abtreibungsregelung unterstützt und durchgewunken hat. Und die Republikaner merken, was sie da angerichtet haben. Und nicht umsonst rückt Trump Schritt für Schritt in die Mitte in dieser Frage. Eine letzte kleine Geschichte. Sie haben vielleicht gesehen, dass in den letzten Wochen Melanie Trump ihre Memoiren veröffentlicht hat. Todlangweilige Memoiren hat sie natürlich auch nicht selbst geschrieben, sondern das Wahlkampfteam von Donald Trump. Aber da steht drin, das einzig Bemerkenswerte, dass sie für eine liberale Abtreibungsregelung ist. Warum? Damit will man signalisieren den enttäuschten Wählern im Haushalt Trump, wo sie ja nicht mehr zusammenleben, im Haushalt Trump gibt es liberale Stimmen in dieser Frage. Und Trump ist eben nicht so erzkonservativ, wie er sich jetzt 8 Jahre gegeben hat, weil ihm die Wähler davonlaufen. Das heißt, solche Fragen könnten sich langsam aus der Gesellschaft verflüchtigen.
Herr Professor Bieling, schauen wir zum Abschluss unseres Gesprächs mal weg von der amerikanischen Innenpolitik, auch wenn wir da sicherlich noch sehr, sehr lange drüber sprechen könnten, sondern auf die Wahl und auf die möglichen Folgen der Wahl für Europa. Trump hat ja Äußerungen bekannterweise zur NATO und Ukraine getätigt, die viele hier verunsichern. Ist die Wahl für Europa die richtungsweisendste, die Sie in Ihrer Zeit als US-Experte bisher erlebt haben?
Ich würde sagen, es ist die wichtigste Wahl in irgendeinem Land in meinen Lebzeiten. Über die Demokratie in Amerika haben wir schon gesprochen, aber insbesondere für uns Europäer. Es wird sich nicht so viel ändern in der amerikanischen China-Politik. Es wird sich nicht so viel ändern in der amerikanischen Politik im Mittleren Osten. Aber für Europa hat es dramatische Konsequenzen, vor allem für die Ukraine. Warum? Die Ukraine hängt am Tropf der amerikanischen Wirtschaftshilfe. Die Amerikaner kommen für 80% der Wirtschaftshilfe auf und die Europäer sind viel zu schwach, zu uneinig, um diesen potenziellen Verlust der amerikanischen Unterstützung zu kompensieren. Und das treibt mir wirklich die Schweißperlen in der Nacht auf die Stirn, dass die Ukraine verlieren könnte und dass Putin damit gewinnt, weil das nicht nur die armen Ukrainer betrifft. Es wäre ein weiterer Sargnagel in dieser westlichen Weltordnung, die die Amerikaner seit 1945 geschaffen haben und von der niemand mehr profitiert hat als die Westeuropäer und insbesondere die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, für die Bundesrepublik Deutschland steht besonders viel auf dem Spiel und wir sind schlechter vorbereitet auf eine Regelung unserer Probleme in Europa, als wir es 2016 waren, wo Trump zum ersten Mal die Wahl gewann.
Herr Professor Bieling, nun kann ich Sie natürlich nicht aus diesem Interview entlassen, bevor Sie die Frage aller Fragen beantworten. Wer macht am 5. November in den USA das Rennen? Harris oder Trump?
Nur ein Scharlatan kann Ihnen diese Frage wirklich beantworten. Okay. Es ist wie wenn Sie ins Spielcasino gehen und sagen, es kommt rot oder es kommt schwarz und dann behaupten, weil rot kam, Sie haben das schon immer gewusst. Die Umfragen sind so knapp, wie sie immer waren, auch 2020 und 2016, wenn Sie auf die Swing States schauen. Die Wahlen werden entschieden vielleicht von so vielen Leuten, wie ins Münchner Olympiastadion passen, also weniger als 80.000. Das ist völlig unvorhersagbar für die besten Wahlforscher auf dem Planeten. Und wer nachher behauptet, er habe das schon immer gewusst, ist wie gesagt ein Scharlatan. Aber I won't duck your question. Natürlich habe ich immer eine Wette laufen und ich habe eine Flasche sehr guten Brunellos auf Kamala Harris gewettet und deshalb wird sie auch gewinnen.
Herr Professor Bierling, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
My pleasure.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes findet ihr Links zu weiterführender Literatur und der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.